Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, ihr seid gerade auf dem Rückweg vom Mondsee. Wo ist eigentlich der Mondsee?
Der ist in Österreich, hinter Salzburg.
Okay. Was habt ihr da gemacht?
Wir hatten eine Veranstaltung von der Firma Biotest, die jedes Jahr stattfindet. Und ich muss dir sagen, es war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung mit internationalen Kollegen, mit ganz vielen Kollegen aus Deutschland. Also es war eine rege Diskussion, muss ich dir sagen, zu vielen, vielen Themen. Und und es war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Und war das eine wissenschaftliche Veranstaltung gewesen?
Ja, es war wirklich eine wissenschaftliche, ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Das heißt, du hast viel Zeit, ganz viele Dinge auch zu erfragen und zu hinterfragen. Es ist eher, dass du so einen Übersichtsvortrag bekommst. Und damit hast du die gute Möglichkeit, nicht in die kleinen Einzelheiten zu gehen, sondern du kriegst einen Überblick und kannst dann mit deinen Fragen in die Tiefe gehen. Also Okay. Wirklich sehr, sehr gut.
Ja, das liebe ich ja. Ne? Ja, dass du dann einfach mal, wie du sagst, so einen Überblick bekommst und dir dann überlegen kannst, will ich dann nochmal in die Tiefe gehen oder möchte ich vielleicht mich mit etwas anderem beschäftigen? Gerade für mich ist sowas ja immer extrem gut, da ich ja nicht so in die Tiefe gehe mit den Gewinnungsfragen, sondern ich brauche so ein bisschen den Überblick, um zu verstehen, was da los ist.
Also ich muss dir sagen, das macht der Professor Tiede, Andreas Tiede aus Hannover, ist ja die wissenschaftliche Leitung. Wirklich hat er ganz toll gemacht und schöne Themen und eine schöne Übersicht. Was mich so ein bisschen, und ich glaube, das war auch der Wunsch von den Teilnehmern am Ende, es war halt fast alles auf Englisch.
Ja.
Und die Teilnehmer haben sich tatsächlich auch wieder mal deutsche Vorträge gewünscht. Einfach nur um einfacher und ungezwungener auch in die Diskussion reingehen zu können. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auf Englisch machen, ist gar keine Frage, aber es ist auch mal schön, glaube ich, mal nochmal, in der Landessprache nochmal das Ganze nochmal zu bekommen, sage ich mal. Und da war nochmal der Wunsch, nicht nur rein Hämophilie-spezifisch, sondern vielleicht auch nochmal so ein Quereinstieg in die milden oder anderen Faktorenmängel, auch nochmal eher Case, also so Fallbeispiele zu sagen, wie macht man's? Und von einem Übersichtsvortrag auch in die Tiefe so, jetzt haben wir Fälle und schauen uns mal das nächste Mal. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird.
Also Theorie in die Praxis umsetzen.
Genau. Das war nochmal der, ich glaube, der Andreas Tiede hat irgendwie ein dreiseitiges DIN A4 Wunschzettel-Szenario bekommen und alle möglichen Themen sind ihm aufgelistet worden, was sich die Teilnehmer alles wünschen. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Aber wie gesagt, dieses Jahr war es sehr, sehr gut, weil wir sehr, sehr gute Übersichtsvorträge hatten, auch von Dingen, von denen ich noch nie was gehört habe, muss ich hier sagen.
Aber es ist doch gut, dass so eine Firma dann auch bereit ist, das so offen zu lassen, ne? Und die Struktur einfach nicht so vorgibt, sondern sagt, wir wollen den Teilnehmern was bieten und wenn die es von sich aus so gestalten wollen, dann machen wir das so.
Ja, und die mischen sich tatsächlich auch gar nicht in die Inhalte, auch überhaupt nicht ein. Die geben uns den Rahmen, die Möglichkeit, dort offen die Vorträge zu halten, auch zu diskutieren und haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Also ich muss dir sagen, einer der wenigen Veranstaltungen, es gibt ja noch andere Veranstaltungen, die auch sehr, sehr gut sind, aber die Veranstaltung kann ich jedem tatsächlich nur ans Herz legen.
Okay, sehr schön. Jetzt erzähl doch mal, was waren so die großen Themen gewesen?
Also das große Thema, angefangen hat das Ganze mit David Lillicrab aus Kanada. Der hat etwas über hämophile Hunde erzählt.
Okay.
War ganz spannend. Und zwar hat er erzählt, was mit den hämophilen Hunden passiert, wenn sie sich einer Gentherapie, wenn sie eine Gentherapie bekommen haben. Hat ein Follow-up von 13 Jahren bei den Älteren gezeigt. Und dann, was ich ganz spannend fand, die haben versucht, bei neugeborenen Hunden und Welpen sozusagen und haben da geguckt, was passiert, wenn sie da eine Gentherapie machen.
Ja, und?
Naja, da ist nicht viel passiert bei den Welpen. Da hat man zwar eine Gentherapie, aber da hat man keinen Faktor 8 gemessen.
Woran liegt das? Ich meine, ich stelle mir doch vor, eine Gentherapie ändert was an den Genen, Und dann müsste das funktionieren, ob du jetzt groß bist oder klein bist. Und gerade bei klein sollte doch noch mehr Potenzial da sein.
Gebe ich dir recht, aber was der Hintergrund ist, glaube ich, ist einfach mal, die Leber wächst ja und ich glaube, die ganze Expression findet ja in der Leber statt.
Ja.
Und das Wachstum der Leber sorgt dafür, dass dann die Expression insgesamt runtergeht.
Okay.
Das heißt, da haben wir das größte Wachstum von Welpen bis, ich sag mal, heranwachsenden Hund. Und dann haben sie noch mal geguckt, was passiert nach einem Jahr. Und da haben sie eben gesehen, da haben sie eben tatsächlich eine Expression. Das heißt, in der Neugeborenphase eben nicht. Da wird es abzuwarten sein, ob man das überhaupt 1:1 übertragen kann. Ne?
Ja.
Das bleibt spannend.
Du hast ja auch ein paar Stimmen mitgebracht, ne?
Ja, wirklich. Das war in der Pause, weißt du, da waren wir gerade in der Kaffeepause und da bin ich wieder mit meinem Mikro. Du wirst es nicht glauben, weißt du was, die Jungs haben einen kleinen Vergleich gestartet, ich mit meinem Mikro, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, von Benjamin Blümchen, Carla Kolumna, die rasende Reporterin, dann bin ich immer mit meinem Mikro durch die Gegend gegangen, total lustig, sage ich dir. Und dann haben wir, mit wem habe ich mich denn unterhalten, warte mal, ich habe mich mit dem Martin Oliveira aus München und mit dem Christoph Bittling, was war der Martin Oliveira? Zu dem hören wir uns doch mal an.
Okay, sehr gut.
Hallo Martin, grüße dich.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen. Du, wir sind jetzt hier am Mondsee und wir haben ja drei interessante Vorträge gerade gehört. Und der erste Vortrag war vom David Lilligrip, da hat er was über Hunde erzählt. Erzähl doch mal, was du so mitgenommen hast.
Also was ich mitgenommen habe, ist ja, dass diese hämophilen Hunde ja tatsächlich dann auch entsprechend der Gentherapie zugeführt wurden.
Mhm.
Und was ich total spannend fand, dass man trotzdem über Erfolg der Gentherapie sprechen kann bei den älteren Hunden, dass man sieht, dass die Kinderhunde, also gerade die neonatalen Hunde, wie er sie genannt hat, eine deutlich schlechtere Genexpression über die Zeit haben, also dass man keinen Faktor 8 nachweisen kann, dass sie aber trotzdem ein gewisses Gerinnungspotenzial haben.
Das liegt daran, dass die Leber noch nicht gut entwickelt ist? Oder was meinst du, woran liegt
es? Ja, nee, ich glaube, es liegt daran, so hat es zumindest gezeigt, dass die Leber ja bei den Kindern um das 10- bis 12-fache kleiner ist als bei den erwachsenen Hunden. Und dieses Leberwachstum, diese Leberzellhypertrophie sozusagen dazu führt, dass die Genexpression im Episom einfach abnimmt. Und wenn man die ein bisschen älteren Hunde dann mit 9, 12 Monaten entsprechend therapiert, dann haben die eine ganz gute Genexpression und damit auch eine gute Faktorexpression, was ja, sag ich mal, für die Langzeittherapie auch bei den Kindern und der Gentherapie möglicherweise doch eine Tür öffnet, dass man was machen könnte.
Das sehe ich auch so. Aber sag mal, der hat ja nochmal die älteren Patienten auch nochmal vorgestellt, wo er da über 10, 12 Jahre Beobachtungszeitraum letzten Endes hatte. Ne? Das hat mich ja teilweise ein bisschen ernüchtert.
Ja, ich sage mal so, es spiegelt sich wahrscheinlich genau das, was wir ja auch in den Therapiestudien beim Menschen sehen, dass die Expression an Faktor 8 einfach unterschiedlich ist, dass manche Patienten höhere Spiegel haben, andere niedrigere Spiegel und dass bei einigen einfach über die Zeit die Faktor 8 Expression abnimmt und die Gentherapie sozusagen nicht so wirksam ist, wie sie bei den anderen Patienten ist. Das heißt, wir können nicht sagen, die Therapie wirkt so und so bei allen Patienten, sondern es ist halt individuell und der Patient muss sich auch darauf einstellen, wenn er therapiert wird, dass möglicherweise der Effekt nicht so ist wie bei seinem benachbarten Hämophilen.
Ja, also ich glaube, da bleibt noch vieles offen, aber auch viele Möglichkeiten. Das heißt, es gibt noch viel Therapieforschung nach oben, oder?
Ja, ich würde jetzt diese Gentherapie in der Hämophilie als eine Pionierleistung sehen. Aber wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viele Entwicklungen sehen, die das auch deutlich verbessern werden. Und es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen noch weiterarbeiten.
Ich danke dir vielmals.
Danke dir.
Martin. Ja, da hörst du es, ne? Das ist also eine Bestätigung zu dem, dass es eben, da wird es abzuwarten sein, ne? Was passiert mit der Gentherapie bei Kindern? Das würden wir uns ja auch tatsächlich wünschen, ne?
Ich meine, dann hätten wir früh eingreifen, früh Veränderungen erzeugen und möglichst ein Leben lang nichts mehr damit zu tun haben.
Ja, und weißt du, Gelenkblutungen, irgendwelche anderen Veränderungen, mit die durch Blutung verursacht werden, das wäre ja sensationell, muss man ja sagen. Ich glaube, da geht auch die Zukunft auch, glaube ich, irgendwo hin.
Hast du noch ein zweites Thema mitgebracht?
Ja, ich habe dir noch ein zweites Thema mitgemacht. Und zwar, du weißt ja, dass wir mit unserem Imetizumab Patienten mit Hämophilie A und Patienten, die einen Hemmkörper gegen Hämophilie A haben. Ne? Und dazu gibt es das Pendant mit Concizumab und Mastazimab, also auch wieder so, das ist eigentlich ein TFP-Alpha-Antikörper. Und interessant ist, die haben zwei Präparate miteinander verglichen, die für die Hämophilie B einzusetzen sind, auch für Inhibitoren. Das eine Präparat kannst du einmal die Woche, wäre so ähnlich wie Imetizumab, und das andere Präparat, das Concizumab, eben täglich. Und da fand ich sehr spannend, was da in der Diskussion heraufgerufen worden ist. Wenn man eben nur noch einmal die Woche spritzt, dann gerät die Erkrankung so ein bisschen in Vergessenheit. Und wenn man doch täglich spritzt, dann bleibt man doch eher mehr bei seiner eigenen Erkrankung. Und ich war so ein bisschen ambivalent, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, zu der ganzen Sache. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du dich denn entscheiden für dein Kind, sage ich mal? Würdest du das täglich nehmen oder eher einmal die Woche? Das ist immer die Frage, was man für sich selber nimmt.
Für viele angenehmer, das seltener zu nehmen. Da gehen ja auch diese Entwicklung der länger wirksamen Präparate hin. Und diese Diskussion, dass man dann vielleicht diese Krankheit vergisst, wird ja auf anderer Ebene auch wo geführt. Gehen wir jetzt mal zur Gentherapie über, dass die Leute den Wunsch haben, nicht mehr über ihre Erkrankung nachzudenken.
Und ich glaube,
anscheinend ist es aber so, dass dann einige befürchten, dass dann weitere Risiken entstehen, weil du eben nicht mehr drüber nachdenkst und vielleicht eine gewisse Unvorsicht walten lässt.
Ja, und da muss man sich die Frage stellen, ist es deswegen, dass wir uns Sorgen machen, weil dann gegebenenfalls eine Blutung wirkliche Folgen haben könnte? Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns Sorgen machen. Nicht, weil die Leute ihre Erkrankung vergessen oder sonst irgendwie. Ne? Aber hören wir uns doch mal an, was Wolfgang Eberl uns dazu zu sagen hat. Hallo Wolfgang, ich grüße dich. Ich komme jetzt vom Halimi-Habermann-Podcast und ich würde dich gerne was fragen zu dem...
Ich höre den ja immer, in meinem Auto, beim Autofahren.
Aber das ist ja schön, das ist super. Ich dachte, hier am Mondsee können wir ja mal eine kleine Zusammenfassung für unsere Patienten mal machen. Und was nimmst du denn von den letzten drei Vorträgen? Da waren ja drei gute Vorträge. Einmal ging es ja um die hämophilen Hunde, gentherapeutisch behandelt. Dann hatten wir ja den einen Vortrag mit Robert Klamroth, die Zusammenfassung Real World und dann TFPI-Antikörper. Was ziehst du denn so raus aus den drei Vorträgen für dich?
Ja, ich habe ja einige Patienten, insbesondere Hämophilie B-Patienten, die mich darauf angesprochen haben, auf die Gentherapie, und ich bin da auch durchaus motiviert, die da einzuschließen in diesem Hub-and-Spoke-Modell mit den Hannoveranern zusammen. Und man merkt eben doch, wie wenig Erfahrung wir noch damit haben und wie das stockt in den Einzelnen. Wie macht man die Untersuchungen? Wer berät die Patienten? Aber da habe ich durchaus viel mitgenommen, nochmal auch für die Beratung, die ich meinen Patienten angedeihen lasse. Und der letzte Vortrag war für mich vor allem deswegen interessant, weil ich einen Patienten habe mit B-Hämophilie und Inhibitor, der zwar sehr selten blutet, aber wenn, dann sehr massiv, und wo ich mich eben schon lange frage, obwohl der nur eine Blutung hat, aber trotzdem dann immer für eine 500.000 Novoseven braucht, ob der nicht ein Kandidat wäre für eine Antikörpertherapie. Und gerade bei der Frage, wie riskant sind diese Therapien, sind solche Zusammenfassungen von den laufenden Studien natürlich unglaublich wertvoll. Das kann man ja sonst gar nicht lesen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja wirklich ein Riesen-Potpourri. Und ich glaube, wir brauchen mittlerweile eine gute Zusammenfassung von all den Dingen, damit wir es auch an unsere Patienten weitergeben können.
Genau, wir brauchen keine, oder auch, aber man braucht nicht nur Kongresse, die aktuelle wissenschaftliche Daten, sondern diese Übersichtsvorträge, die hier bei Biotests immer gemacht werden, die sind besonders wertvoll für mich als Behandler, der jetzt nicht ausschließlich nur sich mit Hämophilie beschäftigt, dass man die entscheidenden Punkte mitbekommt.
Und das war, glaube ich, im letzten Vortrag hervorragend zusammengefasst.
Und die Hochthemen in der Hämophilie sind im Moment Gentherapie und Antikörpertherapien. Und da muss jeder Behandler ja seinen Weg finden, wie er da sozusagen sich da durchmanövriert mit seinen Patienten. Und Das war sehr hilfreich. Also ich habe es nicht bereut, hierher gekommen zu sein.
Ich danke dir, Wolfgang.
Naja, jetzt spricht das genau an, ne? Mit diesem einmal die Woche versus tägliche Gabe von dem Medikament. Das ist eine Frage. Ich denke, es ist eine individuelle Entscheidung. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das so machen möchte oder nicht. Und du hattest mich eben schon gefragt, was würdest du bei deinem Kind wollen? Ich glaube, ich würde meinem Kind schon wünschen, dass es nur einmal die Woche was geben muss.
Interessant ist aber auch, dass wir tatsächlich hier eine individuelle Therapie haben. Es kann ja sein, dass das eine Präparat bei dem einen Patient wirkt und das andere Präparat nur bei dem anderen Patient wirkt. Ich glaube, es bleibt eine individuelle Entscheidung und dann bleibt es noch eine Entscheidung, um zu gucken, wirkt das Präparat überhaupt bei dem Patienten? Weißt du, auch das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, der wir uns nicht entziehen können. Und da wird es abzuwarten sein, wie jeder einzelne Patient darauf reagiert.
Okay. Hast du noch ein drittes Thema?
Ja, und ich muss dir sagen, das war tatsächlich sehr praxisnah. Ralf Knöfler hat uns seine Erfahrung mit kleinen Kindern, also Patienten, die eine gerade frisch diagnostizierte Hämophilie A haben und den Einsatz von Emicizumab, und hat einfach mal erklärt, dass er sehr, sehr früh mit Emicizumab startet, hat so ein bisschen einen Überblick von Literatur gegeben, was so die Literatur hergibt, und hat dann einfach mal gesagt, ich starte einfach mal damit und würde dann mit Faktor 8 erst, wenn die Venenverhältnisse ganz gut sind, so im Alter von 1,5, 2, 3 Jahren, und hat dann beschrieben, dass er wöchentlich mit einer Faktor 8 Therapie beginnt, das Ganze bis zur 30. Gabe und dann langsam ausschleicht, alle 2 Wochen und dann irgendwann mal alle 4 bis 6 Wochen. Dann haben wir ihn gefragt, wie er drauf gekommen ist oder so. Einfach nur so, einfach praktisch für ihn ausprobiert. Naja, und dann gab es eine Diskussion, warum das überhaupt zu tun. Du weißt ja, es gibt ja auch kritische Stimmen, auch von Nicht-Kinderärzten, die dann einfach mal sagen, ja, und warum macht ihr das so? Du weißt ja, wir Kinderärzte haben ja oft so unsere eigene Vorstellung. Und ich bin dann wieder mit meinem Mikro durch die Gegend gelaufen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich einfach mal Andreas Thiede mal befragt. Und hören wir uns doch mal an, was Andreas dazu sagt.
Ich habe ja das Glück, dass ich kein Kinderarzt bin, aber ich habe heute von Galjan gehört, dass es nahezu kein Argument gibt, bei einer schweren Hämophilie nicht sehr früh mit Emicizumab zu starten.
Ja, das ist richtig und ich glaube, da können wir auch nur dem zustimmen. Aber würdest du Faktor 8 dazugeben?
Naja, da bin ich persönlich sehr skeptisch. Ich glaube, die zusätzliche Gabe von Faktor 8 ist eine Intervention. Und bei jeder Intervention in der Medizin gilt immer die Regel, dass sie vor allem erst einmal nicht schaden soll. Und wir wissen aus allen Studien, dass wir, wenn wir Faktor 8 geben, ein mindestens 30-prozentiges Risiko haben, dass das zu Hemmkörpern führt. Das hat für mich den größten Stellenwert, nicht schaden.
Ja, völlig legitim. Ja, also ich finde gut, das ist eine gute Aussage, die man berücksichtigen sollte, weil sein Argument ist, wir geben jemandem was mit einem potenziellen Risiko. Das ist zumindest eine Diskussionsgrundlage für solche Therapieverfahren.
Das denke ich auch und das darf man, muss man auch einfach mal so stehen lassen, ohne es dauerhaft zu kritisieren. Du weißt ja, wir neigen ja immer dazu, weil es nicht unsere Meinung ist, Dinge immer gleich wieder schlecht zu reden. Und ich finde, man kann diese Aussage von Andreas einfach mal so stehen lassen. Und wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, was in einem Jahr oder in 2, 3, 4, 5 Jahren mit unserem Patienten wird.
Genau.
Was aber zum Beispiel der Guy Young, der kam aus Los Angeles, der hat eine riesengroße Erfahrung mit Emicizumab, der hat gesagt, wir verschieben mit der Gabe von Emicizumab das Entstehen vom Hemmkörper. Er sagt, wenn wir Kinder früher mit Faktor 8 behandelt haben, haben wir in den ersten 20 Expositionstagen die höchste Rate oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hemmkörper bekommen. Das heißt, wenn die Kinder 1 Jahr, 1,5 sind. Wenn wir die Kinder mit Emicizumab starten lassen, verschieben wir das Hemmkörperrisiko, wenn sie 13 Jahre, also bis zum 13. Lebensjahr. Und da stellt sich mir oft die Frage, das sind pubertierende Jungs, was tun wir? Weißt du, aber wie gesagt, hat alles seine Berechtigung und alles seine Diskussionsgrundlage. Und ich glaube, was man offen besprechen muss, wir müssen offen mit den Eltern alles besprechen und sehr ehrlich sein. Ich glaube, hier dürfen wir nicht den Fehler machen, unsere Meinung darstellen, sondern wir müssen tatsächlich in der Lage sein, alle Möglichkeiten offen zu legen und dann mit den Eltern eine gemeinsame Entscheidung dann auch zu treffen.
Und wie sich da herausstellt, es gibt kein Schema F, sondern es wird immer individueller.
Ja, und bleibt abzuwarten, was dann passiert. Ne? Es war also, wie gesagt, es war eine sehr spannende Veranstaltung und freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Ach ja, was noch gefehlt hat, Orthopädie. Das war auch nochmal ein ganz großes Thema, das da angesprochen worden ist, was passiert mit den Gelenken. Und möglicherweise wirst du nächstes Jahr nochmal angesprochen.
Okay, würde ich mich freuen, weil ich jetzt den Eindruck habe, dass das wirklich eine tolle Veranstaltung war und wirklich viel, viel Information breit diskutiert wurden. Sowas macht Spaß.
Ja, das war es auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC. Hematology Research Center. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.